sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zu Folge 119 von Sideline, der USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Heute ist der 9.01.2025 und wir begrüßen euch heute nicht nur zur ersten Folge in einem neuen Jahr, sondern zugleich zu Folge 1, man könnte sagen unserer vierten Saison hier von Sideline. Wie üblich heißt wir, nicht, dass ich mit mir selber rede, sondern wie üblich das Hirn, manchmal auch das Herz, aber vor allem ja den Verstand dabei habe. Und zwar in der Gestalt der lieben Anne.
Schönen guten Tag. Jetzt müssten mir auch so tolle Attribute für dich einfallen, aber das kommt jetzt zu überraschend leider.
Allerbestens, ich bin die Labertasche, das reicht mir völlig. Ja, wir sind, wie erwähnt, in quasi der ersten Folge der vierten Saison, denn in knapp einer Woche startet offiziell die Preseason der 2025er USL-Saison. Und ihr kennt das alle. Wir hatten jetzt Weihnachten, wir hatten ja den Jahreswechsel, da waren viele Teams ziemlich ruhig und da relativ wenig passiert ist, haben wir unsere Pause ein bisschen länger gemacht. Dafür haben wir heute einen sehr, sehr bunten Strauß an Themen. Wir haben ein paar schönere Themen, ein paar kuriosere Themen, wir haben Wechsel, wir haben Gerüchte, also ziemlich alles ist dabei. Und das erste Thema ist für mich das Interessanteste, denn ich habe keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Und das kommt selten vor in der USL und im US-Fußball. Denn Anne hatte mir kurz vor der Aufnahme erzählt, dass Jermaine Jones, seines Zeichens Ex-Nationalspieler der USA, Ex-Spieler in Deutschland und auch zuletzt ja Trainer bei Fuego in der League One, irgendwas Verrücktes getweetet hat. Und daher frage ich dich, liebe Anne, was zum Geier hat denn Jones jetzt schon wieder angestellt?
Na gut. Ob er was Verrücktes getweetet hat, würde ich jetzt nicht so sagen, aber er hat so Jermaine Jones Sachen gemacht. Also, wenn ich diesen Tweet gelesen hätte, man mir 5 Fußballer gesagt hätte und einer davon, von einem davon kommt dieser Tweet, ich wäre wahrscheinlich auf Jermaine Jones gekommen. Ich habe mal übersetzt, was er natürlich auf Englisch getweetet hatte und lese das mal vor. Das war übrigens im Laufe des Dezembers gewesen. Vielleicht sollte ich meinen eigenen Podcast starten, um den Fans das geben, was sie verdienen. Die Wahrheit. Es ist Zeit, den verzerrten Nonsens, der die US-Fußballlandschaft dominiert, zu stoppen. Ob du bestimmte Punkte magst oder nicht, am Ende sollte man den Fans die Wahrheit geben. Die volle Wahrheit. Das war das, was Jermaine Jones von sich gegeben hatte. Was sagst du dazu?
Es klingt wie ein, wie formuliere ich das mal, wie ein afroamerikanischer Alexi Lalas. Es ist, ja, also so ein bisschen, also wenn es politisch wäre, würde man sagen, geht so ein bisschen in die Richtung MAGA-Szene von der Formulierung her. Ja, also wenn er jetzt Bezug auf seine Fuego-Geschichte genommen hätte, würde ich ihm das ja noch fast abkaufen. Das klingt ja fast schon größenspezifischer auf so ganz US-Fußball bezogen, was da völlig falsch geht. Ich bin sehr zwiegespalten, weil klar hat er wahrscheinlich mehr Kenntnisse vom US-Fußball als manche Fans oder als ein paar Casuals zumindest. Aber hat er wirklich so viel zum Diskurs beizutragen, was nicht längst schon 10.000 Mal auch mit Fakten unterlegt worden ist? Und das klingt doch sehr so ein bisschen nach, ja, ich brauche was, um zu zeigen, was ich wirklich gemacht habe und will meinen Namen reinwaschen und zugleich zeigen, was für ein cooler Kerl ich bin. Und dann sehen wir bald bei Joe Rogan im Podcast, wie er, keine Ahnung, Riechsalz schnupft. Ich weiß nicht, also irgendwie gibt mir das Gänsehaut, aber nicht im guten Sinne.
Ich sehe übrigens gerade, er hatte auch noch einen, das war aber schon im Oktober, ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet hatten, er hat ein Statement gegen den falschen Artikel von The Athletics gepostet bezüglich seiner Zeit als Head Coach. Was bei Jermaine Jones irgendwie immer auffällt, also es wäre halt schön gewesen, wenn er in diesem Tweet mehr gesagt hätte, worauf er sich jetzt wirklich bezieht. Ob er das auf die US-Fußballlandschaft generell meint oder ob er einfach nur ja, so ein bisschen eingefressen darüber ist, dass er das vielleicht da ein verzerrtes Bild zu seiner Zeit als Headcoach präsentiert wurde und er nicht die Gelegenheit bekommen hat, seine Sicht darzustellen, weiß ich nicht. Also das hat er ja nicht wirklich spezifisch gemacht. Er hat danach nochmal über Ricardo Pepi gepostet, was auch interessant ist, nämlich dass dieser in seinem Club Tore macht und auch für die US-Nationalmannschaft und dass das viel darüber aussagt oder dass es einiges darüber aussagt, dass er damals zur WM nicht mitgenommen wurde. Und wenn Jimmy Jones sich generell über den US-Fußball äußern wollen würde, ob er da wirklich immer so den weiten Blick hätte. Er hat den Blick natürlich irgendwie auf seine eigene Karriere, auf sein eigenes Handeln. Sprich, natürlich kann er zu seiner Zeit als Headcoach einiges sagen, was da tatsächlich passiert ist, weil die Geschichte ja eh schon absurd war. Aber das Verhalten von Ricardo Pepi, für diejenigen, die es nicht mitbekommen hatten, der damals es nicht in den Kader von US-National Team geschafft hatte, es war meiner Meinung nach eben, weil er vom Verhalten her noch nicht weit genug war, um damals Teil dessen zu werden. Und man muss auch dazu sagen, zu dieser Zeit hat er eben nicht so viele Tore erzielt wie jetzt. Also gut, der letzte Wechsel scheint ihm gut getan zu haben und vielleicht hat er sich auch mental deutlich weiterentwickelt. Aber manchmal muss halt eine harte Entscheidung getroffen werden. Aber okay, das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, ich glaube, Jimmy Jones wird uns noch ein paar Jahre begleiten. Mit dem werden wir noch einiges an Spaß haben.
Also ich bin ehrlich, auf den ersten Blick, wenn ich so darüber nachdenke, was ich von ihm kenne, gehört habe und auch jetzt gerade von dir höre, er scheint so auf den ersten Blick oder auf dem ersten Hörensagen eher so einer der Spieler der Kategorie zu sein, die relativ wenig Selbstkritik haben und irgendwie die Kritik eher bei anderen suchen. Jetzt so rein auf seine Trainerzeit gesehen, er hat überhaupt noch nichts gerissen. Er hat auch als Spieler jetzt in den letzten Jahren, hatte er ja auch nicht damals so mega viel hingekriegt. Ich weiß nicht, also irgendwie wirkt er für mich jetzt gerade wirklich sehr so, es sind Fehler, klar auch im US-Fußball, die aber halt seit Jahren bekannt und angesprochen werden. Aber statt so auch so für sich seine Zeit, die er hatte in Fuego zum Beispiel, so irgendwie Kritik zu äußern, ist so, ich bin in der Mittelpunkt einer Verschwörung, alle sind doof, nur ich weiß, wie man das richtig machen kann. Hat ja fast schon was vom Napoleon-Syndrom und nicht wirklich so ein bisschen Selbstreflexion. Das kommt mir so gerade so auf in den Sätzen, wie er es formuliert.
Es ist ja auch am Beispiel von Ricardo Pepi, finde ich, sieht man es ganz gut. Das ist eine Angelegenheit, die ist ja überhaupt nicht involviert. Da ist er genauso fern wie auch wir. So, gut, klar, er war Fußballprofi, war Headcoach. Dementsprechend hat er da natürlich noch ein gewisses anderes Wissen, was wir nicht haben. Allerdings trotzdem ist er weit weg vom US-Men-National-Team aktuell, von Trainerentscheidungen und auch von Spielern selbst. Also ich wüsste nicht, dass er groß was jemals mit Ricardo Pepi zu tun gehabt hätte, um zu wissen, wie der tatsächlich so ist. Und dass dann da halt Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden.
Gehe ich mit. Also, cooler Tweet von dir, dass du den vorgelesen hast, aber das unterstreicht nur, was ich so von Jones so mitbekommen habe. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn bei einer Straße die Straßenseite wechseln will, weil ich nicht mit ihm auf demselben Bürgersteig sein möchte, aber ich sag mal so, er erinnert mich so ein bisschen eher an den Typen, den du in der Bar triffst, der dich besoffen, unfreiwillig anlabert und dir irgendwie, keine Ahnung, erklären will, wie cool er doch ist. Also er ist so ein Mensch, glaube ich, den möchtest du nicht irgendwie in der Bar treffen und dann irgendwie mit dem gezwungen was an einem Tisch sitzen. Das wirkt irgendwie.
Die Straßenseite würde ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt wechseln wollen, weil er mir wahrscheinlich ziemlich egal wäre. Aber den Vergleich mit der Bar finde ich gut. Ich glaube tatsächlich auch, er ist der Typ in der Bar, der ein bisschen zu viel getrunken hat und dann auf einmal dann plötzlich anfängt zu reden und dich vollquatscht und eigentlich hast du gar keine Lust, mit ihm zu reden, weil das, was er erzählt, du jetzt nicht so siehst, unbedingt alles. Das passt ganz gut, glaube ich. Zumindest ist das der Eindruck, den er vermittelt.
Gehe ich mit. Stichwort reden und wahrscheinlich nicht mehr lange drüber reden. Lass uns doch mal zu Nisa gehen. also zur National Independent Soccer Association, auch besser bekannt als eine dritte Liga neben der USL League One. Man könnte sagen, die Wiedergeburt der NASL, nur in noch chaotischer. Und da gab es vor geraumer Zeit, ich glaube vor knapp 2 Wochen ungefähr, einen Bericht von Michael Batista, einem doch ja renommierten Journalisten in der Lower League Soccer Scene, vor allem mit Fokus auf den New York Fußball, der berichtet hat, auch mit Hinblick auf anonyme Quellen aus dem Bereich, dass es sehr stark danach aussieht, dass die Liga keine Lizenz bekommen wird seitens des US-Verbands und dementsprechend auch nicht weiter funktionieren wird, weil ohne Profilizenz keine Berechtigung, weiter in Liga zu sein, zumindest nicht im Profibereich. Stand jetzt, heute am 9.01., gibt es nichts Neues in der Sache. Also die Liga postet immer noch irgendwie ihre Highlight-Videos und habe auch noch nichts Neues gelesen, dass das irgendwie weitergegangen wäre. Aber Stand jetzt, aktuelle Gerüchteküche, eben, es sieht danach aus, dass die NISA ihre Lizenz entzogen bekommen könnte. Was hältst du davon, Anne?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben es in diesem Podcast auch schon 1200 Mal erwähnt, dass wir dieser Liga gar nicht zutrauen, dass sie besonders alt werden wird. Von daher, wenn da tatsächlich dann irgendwann die Meldung ganz offiziell kommt, die NISA ist nicht mehr oder sie kriegt keine Lizenz mehr, wäre ich absolut nicht überrascht, weil, wie gesagt, wir vermuten das ja schon seit Jahren oder wir erwarten das ja im Prinzip schon seit Jahren, weil jedes Mal, wenn man Meldungen aus der NISA bekommt, oder fast immer, sind das ganz, ganz furchtbare Nachrichten, die entweder von zahlungsunfähigen Clubs handeln, von dubiosen Clubs, von Situationen aus Clubs, die definitiv nichts in einer Profiliga zu suchen haben, von Clubs, die ihre Leute halt auch nicht bezahlen. Auf jeden Fall ganz viel Finanzielles natürlich auch immer, aber auch so moralisch manchmal ganz merkwürdig eingestellt und definitiv nicht auf Profiniveau. Mich würde es überhaupt nicht überraschen. Und ich erwarte das auch, dass spätestens in den nächsten Jahren diese Meldung kommen wird. Es würde mich also überraschen, wenn die Liga noch älter werden würde.
Gehe ich mit. Also besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können. Ich bin gespannt, ob das sich bald als real oder als offiziell bekannt machen lässt oder ob wir dann doch nochmal ein Jahr weiter die Liga sehen können, wie sie irgendwie versucht, noch ein 8. Team zusammenzubekommen, um halt die Mindestanforderungen zu erfüllen. Fakt ist, über die NISA könnte man ein Buch schreiben, wie US-Fußball nicht funktionieren sollte. Und ich bin sehr froh, dass wir keinen NISA-Podcast gestartet haben. Wir hätten zwar echt viel zu erzählen, aber halt irgendwie auch kaum Kontinuität, was Teams oder Qualität angeht. Naja, schön, dass wir sie immer höchstens als Nebenbei-Thema haben.
Man hätte aber einen wunderbaren Trash-Talk-Podcast machen können zur NISA.
Okay, ich würde sagen, gehen wir zu einem kleinen positiven Punkt, der ebenfalls schnell zu besprechen ist. Der Wechsel von Nick Markanich ist mittlerweile offiziell. Er war ja quasi schon fest von vor ein paar Monaten, dass es diesen Wechsel geben wird und dass er zu Castellón in die zweite spanische Liga wechseln wird, wenn es mich nicht komplett irrt. Nur war es halt eben so, dass der Wechsel nicht vollzogen wird, weil A, ging es europäisch erst im Januar mit dem Wintertransferfenster und B, wollten natürlich die Jungs in Charleston ihren besten Stürmer noch für die Playoffs behalten. Jetzt ist der Wechsel vollzogen offiziell und was denkst du dazu und glaubst du, es ist ein sinnvoller Wechsel?
Ja, also muss man mal abwarten. Also es ist halt zweite spanische Liga. Es ist ein interessanter Schritt, sagen wir es mal so. Und wir schauen dann mal in 1-2 Jahren, wie er sich entwickelt hat, wie er sich da fühlt.
Ich bin auch gespannt, weil er ist halt gar nicht mal mehr so jung. Also wenn ich mich nicht irre, ist er jetzt nicht Anfang Mitte 20, Pi mal Daumen. Also ist jetzt keiner irgendwie 17 mehr, wo man sagen würde, er hätte jetzt irgendwie 8-9 Jahre Mega-Entwicklungszeit.
25.
Ja, also ich würde sagen, es ist jetzt schon quasi aus dem Ende des Talentalters raus. Es ist quasi jetzt schon so der Schnitt, wo man schon fertiger Spieler oder quasi nicht mehr als Wundertalent gelten sollte. Ich bin gespannt. Also ich werde mal schauen. Viele von den Ex-USL-Spielern, die nach Europa gegangen sind, hat man relativ wenig danach von gehört. Also wenn sie dann quasi kamen, sind sie meistens verliehen worden an die zweite Mannschaft oder an kleinere Teams in den Ländern. Ich habe jetzt keinen irgendwie gehört, der jetzt mal weiter für Furore gesorgt hätte. Deswegen, ich bin gespannt, auch wie Chelsea damit umgeht, aber ja, zweite spanische Liga, kannst du auch wenig falsch machen. Das wäre jetzt so mein Gedankengang.
Ja, genau.
Okay, ich würde sagen, wir beenden diesen Take mit einer kleinen positiven Nachricht, die, glaube ich, keiner von uns beiden ursprünglich erwartet hat. Denn, wie ihr alle wisst, hat Phoenix Rising ja den Trainer gewechselt. Jetzt hat man ja Mamadou Kar als Trainer verpflichtet, nachdem es ja da die Probleme gab mit Juan Guerra, seinem Nachfolger, der dann durch den Interim ersetzt worden ist. Und wir hatten ja mal die kleinen quasi sportlichen Zweikämpfe zwischen unserem deutschen und zweifachen USA Championship-Meister Rakowski und dem Leihkeeper aus Argentinien, Rocco Rios Novo. Und wir hatten ja beide die Ehre, Patrick Rakowski zu Dezember 23 zu interviewen. Und er meinte damals zu uns, wenn er nächstes Jahr, also für uns jetzt letztes Jahr 24, wieder quasi keine Rolle spielen darf, dann hört er mit seiner Karriere auf. Weil er eben auch zum Beispiel mehr dann den Sinn in seinem Torwarttraining und generell den Trainerbereichen sieht. Vor ein, zwei Wochen kam die Meldung von Phoenix Rising, dass sie den Vertrag mit Patrick Rakowski verlängert haben. Das heißt, Karriereende aufgeschoben. Und da ja Rios Novo nur ein Leihkeeper ist, vielleicht zum ersten Mal wirklich realistische Chancen, dass er endlich für Phoenix spielen kann. Was hältst du davon, Anne? Bist du motiviert? Denkst du dir, am Ende holen sie den nächsten Leihkeeper und er hat noch ein Jahr länger auf der Bank?
Die Frage ist, holen sie sich nicht eventuell Rios Novo doch mal zurück? Aber an sich, ich find's super, dass er noch mal verlängert hat, dass Phoenix ihn auch noch mal verlängert hat. Und wenn es natürlich klappt, dass er endlich wieder mehr im Tor stehen darf, wäre das natürlich super. Aber ansonsten vermute ich fast, arbeitet er wahrscheinlich wirklich schon weiter darauf hin, beispielsweise Torwarttrainer zu werden. Also die Zeit wird er so oder so sehr sinnvoll nutzen, denke ich.
Gehe ich aus. Man muss halt sagen, Rios Novo hat jetzt seit 2021 ständig von seinem Hauptclub, also Lanús in Argentinien, in die USL verliehen worden. War sie zuerst bei Atlanta United 2, dann bei der ersten Mannschaft und eben seit 23 zwei Saisons in Folge bei Phoenix ausgeliehen worden. Er ist jetzt 22 Jahre und ich, also 20 Jahre alt, vielleicht sollte ich den Satz beenden. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihn ein höheres Leitstil geben würden. Ich hoffe nur sehr, egal wer der andere Keeper wird bei Phoenix, dass man Patrick endlich auch mal Spielzeit gibt. Weil für die, die das Interview nicht gehört haben, erstens, holt das Interview bitte nach. Zweitens, kurz zusammengefasst, als er schon in Finnland spielte, was schon einige Jahre vor der USL gewesen ist, hat er bereits seine, ich glaube damals noch nicht Frau, aber halt Lebensgefährtin, aus Arizona, und beide hatten schon als Plan, dass sie nach Arizona, also zu Phoenix, wechseln wollen, also in den Bundesstaat, und dass sie dort dann halt auch wohnen wollen. Und schon da hatte er geplant, unbedingt dort spielen zu können. Wie wir wissen, wechselte er dann zu Orange County, wurde Meister, wechselte zu Phoenix. Und kaum, dass er dort hingekommen ist und sein Ziel verwirklicht hat, endlich in dem Bundesstaat oder in dem Gebiet zu leben, wo die Familie seiner Frau lebten, seine Freunde lebten, durfte er nicht mehr spielen. Und das fand ich doch irgendwie sehr, sehr assi, wenn man überlegt, was für einen Aufwand er betrieben hat, auch schon in der Vorplanung her. Und dann darf er für den Club überhaupt gar nicht spielen, obwohl er als Meister quasi verpflichtet worden ist. Deswegen, ich hoffe sehr, um es kurz zu machen, dass er endlich Spielzeit kriegt. Weil irgendwie ein, zwei Spiele im Open Cup ist halt nicht wirklich ausreichend für einen Keeper. Deswegen, ich denke auch wie du, dass es vielleicht schon Verhandlungen gibt, dass er quasi noch vielleicht nebenbei schon als Torwarttrainer eingeplant wird langfristig. Aber dass er auf jeden Fall auch wirklich Spielzeit bekommt. Das würde mich sehr freuen. Würde mir einen Grund geben, wieder Phoenix-Spiele zu gucken. Und zum anderen wäre es halt auch ein schönes Karriereende, wenn man weiß, dass er seit Jahren geplant hat oder endlich am Ziel seiner Karriere angekommen ist. Weil wie deprimierend wärst du das? Du wechselst nach Jahren der Planung in dein Wunschgebiet, in deinen Wunschstaat, in dein Wunsch-County und bist dann 3 Jahre vor dem Karriereende nur noch Bankwärmer.
Ich habe übrigens bei Rios Novo nochmal nachgesehen. Auf seinem Instagram-Kanal hat er sich tatsächlich Mitte Dezember, hat er sich ganz offiziell von Phoenix verabschiedet. Also kommt der wahrscheinlich nicht zurück.
Gut, dann würde ich sagen, fassen wir die Sachen mal ganz einfach zusammen. Überraschenderweise wird Patrick Gawkowski seine Karriere nicht beenden und noch mindestens ein Jahr dranhängen. Ich glaube, ich kann auch sagen für uns beide, wir hier von Sideline freuen uns sehr, das gelesen zu haben und hoffen beide, dass Patrick, in unserem Fall, falls du mal wieder reinhörst, Grüße gehen raus, dass du wieder Spielzeit kriegst, und zwar mehr als irgendwie die 2 Spiele im Open Cup. Und wenn nicht, dass du vielleicht wirklich schon langfristig da was im Köcher hast, was Torwarttrainer Hauptberuflichkeit, Möglichkeiten angeht.
Genau.
Gut, ich würde sagen, es sind viele Themen zum Verarbeiten. Wie üblich gilt, lasst uns gerne wissen, was ihr dazu denkt. Wenn ihr also, ja, uns mitteilen wollt, wie genial ihr Jermaine Jones haltet, was ihr von Nick Markanich denkt, der nach Europa gewechselt ist, oder eben auch zu Patrick Gawkowski, lasst uns gerne auf den bekannten sozialen Netzwerken wissen. Und jetzt machen wir eine kleine Pause und dann geht es zurück in die aktuelle USL mit Trainerwechseln, kuriosen Gerüchten und Fragen nach Transfers. Bis gleich.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt es auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Folge 119 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. So wie Bäume ihre Blätter wechseln, um für das neue Jahr sich vorzubereiten, so machen es auch die Vereine mit Trainern. Und in der USL Championship gab es gleich 3 Trainerwechsel, seitdem wir unsere letzte Folge veröffentlicht haben. Manche vielleicht ein bisschen überraschender, manche vielleicht ja sogar kurios. Und deswegen würde ich sagen, sprechen wir auch einfach alle gleich mal an. Und wir starten mit New Mexico, denn die hatten ja Eric Quill verloren, seines Zeichens nun neuer Trainer von Dallas. Und da war ja die Frage, wen sie sich holen können als neuen Trainer. Gerüchteküche-mäßig war so alles dabei, von einem weiteren Dallas-Jugendtrainer bis hin zu 2 USL-Koryphäen, Mark Briggs und Neil Collins. Am Ende ist es Dennis Sanchez geworden. Der war in der letzten Saison der Erfolgstrainer von Vegas, der sie ja in die Playoffs und bis ins Conference-Finale geführt hat. Der wird jetzt der neue Trainer von New Mexico United. Und daher die Frage an dich, liebe Anne. Was hältst du von der Verpflichtung, dass Dennis Sanchez den Sprung zu New Mexico geschafft hat?
Also, du hattest gerade etwas gesagt, was, glaube ich, auf ihn sehr, sehr gut zutrifft. Nämlich die quasi die Bäume, die ihre Blätter verlieren oder Blätter wechseln. Und ehrlich gesagt, ich finde, er ist auch so einer. Weil wenn man sich seine bisherigen Stationen mal ansieht, dann fällt auf, in der Regel ist er dann nicht so viel länger als ein Jahr. Also quasi der Intervall von so einem Baum. So klar, er hat mit Las Vegas jetzt eine sehr gute Saison gemacht, aber auch bei Las Vegas war er nur ein Jahr gewesen. Im Januar wurde er bekannt gegeben, letzten Jahres, und im Dezember war es quasi schon wieder vorbei. Wie gesagt, die Saison für Vegas war gut. Er hatte dann auch einen ziemlich guten Punkteschnitt mit 1,51. Aber seine Station davor weiß ich noch nicht. Also ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt. Vielleicht wird es mit New Mexico was richtig Gutes, weil er dann noch mehr Möglichkeiten hat. Aber vielleicht könnte er auch da wieder in einem Jahr wechseln. Er war zuvor ja bei Austin FC 2 der Co-Trainer gewesen. Dort war er von Januar 23 bis Januar 24. Da sind wir wieder bei dem Jahr. Er war bei Charleston zwischenzeitlicher Co-Trainer und Interimstrainer. Das Ganze war auch alles innerhalb vom Jahr 2022. Also auch nicht wahnsinnig lang. Und damals war sein Schnitt übrigens jetzt auch nicht der allerbeste in seiner Zeit. Aber er war auch nur in einem Verstrichen einen Monat Interimstrainer. Von daher können wir das ignorieren. Und ganz früher, was heißt ganz früher? 2020 bis 2022 hatte er für Columbus Crew gearbeitet, war dort aber kein Trainer, sondern Geschäftsführer der Akademie. Und danach bei Sacramento war er ebenfalls Geschäftsführer der Akademie. Kommt also eigentlich mit aus dem Nachwuchsbereich, ist dann in den Trainerbereich gegangen. Ich glaube, das wird spannend mit ihm, es wird interessant. Aber wenn er dann am Ende da fällt, würde es mich jetzt auch nicht so sehr überraschen. Also ich bin noch nicht so im Hype, sagen wir es so.
Kann ich verstehen. Ich muss zugeben, ich verfolge New Mexico United durchaus schon recht intensiv und höre auch gerne den Somos Mars Podcast, der eben den Club verfolgt, kann man das so sagen? Ja, den Club begleitet, vielleicht besser formuliert. Und ich habe auch viel Gutes über Sanchez gelesen aus der USL-Community. Die hat meinten, er würde vom System quasi ähnlich spielen wie Eric Quill vorher. Und da New Mexico auch finanziell sehr gut aufgestellt ist, wäre es auch quasi für ihn ein Sprung in bessere finanzielle Bereiche. Auch weil ja in den letzten Jahren immer wieder New Mexico-Trainer in die MLS gewechselt sind, um dort selber dann auch Trainer zu werden. Dass er quasi den Club eher als Sprungbrett sieht. Aber vom System halt so gut passt, dass man mit dem bestehenden Kader, den man ja auch größtenteils behalten hat, quasi gut arbeiten könnte. Dass also der Wechsel aus der Sicht vom Club Sinn macht und aus seiner Sicht, falls er den Club als Sprungbrett in die MLS sieht. Ich muss sagen, ich bin auch nicht ganz überzeugt aus einer ganz anderen Perspektive, denn die Erwartungen sind in beiden Clubs völlig anderes. Also Vegas war schon immer schlecht. Das heißt, das Ziel, was er da bekommen hat, war wahrscheinlich Playoffs. Und wir reden von Playoffs, wo 66% der Liga mitmachen dürfen. Hat er geschafft. Bei New Mexico sieht man sich eigentlich immer als Titelaspirant, die mindestens ein Heimplayoff-Spiel haben sollen. Und die haben immer um die 10.000 bis 11.000 Fans da, die sehr emotional sind und auch sehr viel für Stimmung sorgen. Wir sagen, die Erwartungshaltung ist dann eine ganz andere als bei Vegas, die jetzt irgendwie zum ersten Mal in den Playoffs gewesen sind. Und ich bin gespannt, ob er die Erwartungen erfüllen kann. Und wenn ja, dann bin ich ganz bei dir. Vielleicht reicht es ja schon, dass er dann nächstes Jahr als Co-Trainer in die MLS wechselt, was ja gerne USL-Trainer machen, wie zum Beispiel Juan Guerra, der mit Phoenix Meister wurde und dann zu Houston in den Trainerstab gewechselt ist. Ja, deswegen unterm Strich, Wechsel ergibt durchaus Sinn, aber ich wäre jetzt auch noch nicht zwingend gehypt. Bleiben wir bei Vegas, denn heute am 9.1., also wirklich taufrisch, gab es eine Mitteilung über den Nachfolger von Dennis Sanchez bei Vegas und sie holen sich einen Trainer, den ich auch nicht zwingend erwartet hätte, und zwar Antonio Nocerino, seines Zeichens italienischer Nationalspieler und vor allem zuletzt Trainer vom Miami FC, die ja bekanntermaßen immer so ziemlich das schlechteste Team der Liga sind. Deswegen die Frage an dich, was hältst du von diesem, kann man sagen, Transfer, wenn man es so nennen möchte, von Antonio Nocerino, seines Zeichens Ex-Miami-Trainer und jetzt der neue Trainer von Vegas?
Naja, wenn wir an die letzte Saison denken und wie Miami dort aufgestellt war, dann wissen wir jetzt schon eines. In Las Vegas wird ab jetzt Italienisch gesprochen. Und wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass der ein oder andere Italiener nun zu Las Vegas wechseln wird. Weil Miami war ja auch Little Italy. So von daher würde es mich jetzt nicht überraschen. Er war mit Miami ja nicht das war jetzt nicht die erfolgreichste Saison für ihn und auch für Miami nicht. Gut, die waren gefühlt ja noch nie wirklich. Oder war Miami mal gut? Ich überlege gerade. Ist schon länger her.
In der Amateurzeit. In der Amateurzeit, weil sie noch in der NPSL gewesen sind, aber sie waren nie gut, als seitdem sie in der USL sind.
Ja, also das hat so gar nicht funktioniert. Las Vegas ist natürlich ein bisschen anders aufgestellt. Da steckt mit Sicherheit auch etwas mehr Geld dahinter. Da gibt es nicht diesen komischen Konkurrenten innerhalb der Stadt mit irgendwelchen Stars. Vielleicht könnte das ein ganz interessantes Projekt werden. Ich vermute sogar, er könnte da auch etwas erfolgreicher sein. Wenn nicht, wird er, glaube ich, auch nach kurzer Zeit wieder rausgeschmissen, weil wahrscheinlich, oder ich vermute, Las Vegas schon auch etwas höhere Ansprüche jetzt hat, nachdem sie Blut geleckt haben. Aber ich bin, auch in dem Fall bin ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so wahnsinnig gehypt. Er muss erstmal zeigen, was er tatsächlich als Trainer kann. Er hat als Spieler ja viel Erfahrung sammeln können. Er weiß an sich ja, wie das Business funktioniert. Aber ja, seine Trainerkarriere war eben bis dato noch nicht die allererfolgreichste. Das muss er sich erstmal beweisen.
Ich denke, was für ihn spricht, ist, dass er sehr gut auch gerne auf junge Talente setzt. So hat er bei Miami über 4000 Spielminuten Spielern quasi aus der U21 vom Altersniveau her gegeben. Und ja, wenn man sein System um ihn gut aufbaut mit einem 5-4-1, kann man durchaus sehr gut defensiv stehen, wenn man die passenden Spieler hat. Da denke ich schon, dass das Las Vegas Kaderpotenzial doch deutlich höher war, als random italienische Kids zu verpflichten. Und da ja Vegas doch einen größeren Teil behalten hat, kann er jetzt quasi seine Taktiken mit besserem Spielermaterial austesten. Denn einer der Punkte neben ihm natürlich für die ganzen italienischen Spieler war ja auch, dass der Besitzer von Miami FC ein Teilbesitzer vom AC Mailand ist und auch Italiener ist. Das heißt, dass man da quasi diese Verbindung hatte. Und jetzt ist Nocerino halt ganz alleine in Vegas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ausreicht, für diverse italienische Spieler nach Vegas zu kommen, wenn es da quasi nicht die Verbindungen gibt, die auch ein bisschen mit der lokalen Vereine vor Ort verwurzelt sind. Aber ansonsten muss ich dir zustimmen. Also ich finde es interessant, nach quasi deinem ersten Jahr, wo du jetzt mit neuem Besitzer, neuem Kader deutlich professioneller aufgestellt bist und dann einen Trainer nimmst, der noch nicht viel geleistet hat und auch noch nicht sonderlich gut gewirkt hat. Aber halt andererseits, was hat Vegas schon zu verlieren? Die waren bisher immer schlecht, hatten außer ein paar guten Lichtblicken mit Danny Trejo oder Kane Jennings und jetzt eben in der Playoff-Phase noch nicht viel, was sie zeigen konnten. Das heißt, wenn sie die Playoffs jetzt wieder verpassen, dann kann man sagen, okay, Vegas ist halt wieder Vegas. Und wenn er es halt schafft, den Club in die Playoffs zu führen, dann hat das Mindestziel erreicht. Deswegen, ich glaube, die Fallhöhe ist für beide Seiten relativ niedrig. Aber wirklich gehypt bin ich da auch nicht. Gut, gehen wir in den dritten Trainerwechsel, der mal ausnahmsweise nichts mit Las Vegas zu tun hat. Und zwar Sacramento. Sacramento Republic wurde ja in den letzten Jahren von Mark Briggs trainiert, der sie unter anderem in das Open Cup Finale gegen Orlando und eben auch diverse Playoffs geführt hat. Jetzt haben sie einen neuen Trainer mit USL-Vergangenheit, der früher Tampa trainiert hat und dort sehr gut gewesen ist. Um wen handelt es sich, liebe Anne, und was sind so deine Gedankengänge zu ihm?
Es handelt sich um, der Name ist vorhin schon mal gefallen, Nye Collins. Und wenn ich ehrlich bin, von den drei Trainerwechseln ist er der Trainer, wo ich eher noch gehypt bin, weil ich schon glaube, dass das für Sacramento ein guter Griff war, weil er als schottischer Spieler sehr, sehr viel Erfahrung sammeln konnte in verschiedenen Ländern. Also er hat ja nicht nur in Schottland gespielt, er hat in England gespielt, er hat in den USA gespielt. Ich überlege gerade, wo er noch so gespielt hat. Aber halt sehr, sehr viel in England. Und zum Schluss dann halt nochmal ein bisschen in Tampa. Und ja, hat in Tampa ja auch schon Erfahrung gesammelt. War dort auch gar nicht so kurz Trainer, glaube ich. Also es war eine ganze Weile gewesen. Von 2018 bis 2023. Und ich fand, er hatte seine Sache da ziemlich gut gemacht. Ist dann nach Barnsley gegangen oder zu Barnsley gegangen. War dort nur für ein Jahr, anderthalb Jahre etwa Trainer. Auch das, finde ich, war völlig in Ordnung so. Also wahrscheinlich haben die sich mehr versprochen, aber war okay. Danach ist er dann, ich glaube, nach Schottland gegangen, oder? Ich überlege gerade.
Mhm, zweite Liga Schottland.
Und da blieb er auch bis September. So, danach war erstmal ein bisschen Pause sozusagen, ein längerer Urlaub. Und jetzt geht's zu Sacramento. Ich glaube, das ist kein schlechter Griff von Sacramento. Und das wird für beide Seiten eine interessante Saison. Beide Seiten haben aber natürlich auch entsprechende Ansprüche. Und ich find's cool.
Letztes Jahr wurde schon während der Saison Gerüchte, dass er in die USL zurückkommen könnte, nachdem er halt beim Barnsley quasi rausgeflogen ist. San Antonio war da ganz heiß in der Gerüchteküche. Ja, Barnsley spielte in der dritten englischen Liga unter ihm und er hat in 52 Spielen einen Punkt pro Spielschnitt von 1,63 und war dann eben von September 24 bis Dezember 24 bei den Raid Rovers in der zweiten schottischen Liga, wo er in 15 Spielen im Schnitt 1,4 Punkte geholt hat. Sacramento hat die Klausel im Vertrag aktiviert, um ihn da rauszukaufen. Das heißt, Sacramento hat absichtlich Geld in die Hand genommen, um diesen Trainer zu verpflichten, was ja schon von gewissen Vorschusslorbeeren spricht, die beide Seiten voneinander versprechen. Und was ich auch gehört habe, waren auch viele von den Fans der Raid Rovers eher traurig über den Abgang, als jetzt irgendwie erleichtert, dass er endlich weg ist. Ich bin ehrlich, ich bin gespannt drauf, denn er hat jetzt in Europa jetzt nicht gerade die Hütte abgerissen. War halt ganz okay, könnte man so sagen. Mit seinem Blick, dass er Tampa sehr gut kennt und da halt sehr, sehr gut gewesen ist, ist er halt, würde ich schon sagen, doch recht hoch anzusiedeln, was die Erwartungen sind. Denn Sacramento war ja so eins der besten Teams im Westen eigentlich immer. Das heißt, ein erfahrener Trainer der USL, der jetzt in Europa so ein bisschen okay gewesen ist, der zu einem der besten Teams zurückkommt, die halt wieder doch hohe Ansprüche haben. Sehr interessanter Wechsel. Ergibt, glaube ich, für beide Seiten Sinn. Und ich bin gespannt, wie er das alles hinbekommt. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Geduld Sacramento mit ihm haben wird. Denn immerhin wollen sie wieder zurück in die Playoffs, wieder Titelchancen haben und so weiter. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihm sagen, du hast erst mal 2 Jahre, um dein System rauszutesten und den Kader umzubauen, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob er es sofort ableisten kann, was Sacramento erwartet.
Und das ist natürlich die Frage auch, wie viele Möglichkeiten sie ihm geben. Bei Tampa war er ja nicht nur Trainer gewesen, sondern dort war er ja auch technischer Direktor. Da hast du dann natürlich irgendwie auch nochmal ein paar mehr Möglichkeiten. Sacramento muss ihm jetzt also in doch der Kürze der Zeit durchaus die Möglichkeit geben, den Kader auch so zusammenzustellen, wie er ihn braucht. Aber das wird im vollen Umfang nicht mehr möglich sein. Aber wir warten mal ab, wie er aus den Vollen, die er jetzt hat, schöpfen kann.
Gehen wir noch zu einem etwas kuriosen Thema, das ich sehr lustig finde, aber vielleicht auch irgendwie faszinierend finde. Und zwar gehen wir zu Wilson Harris. Seines Zeichens Kansas City 2-Spieler, der bei Louisville jedes Jahr für locker 10, 15 Scorer gut ist. Und bei dem gab es jetzt schon Bilder, wie er an einem Flughafen in Israel gesichtet worden ist, mit einem Schal seines neuen Vereins. Das wäre so die Anfangsgeschichte der Story. Wie hat sich das Ganze denn entwickelt?
Ja, wissen wir nicht. Weil das Problem ist, es gibt halt diese Bilder von ihm mit dem Schal des Clubs am Flughafen und es gibt auch eine offizielle Verkündung des Clubs, dass sie ihn verpflichtet haben, aber irgendwas scheint da noch nicht so richtig zu stimmen. Der Club ist Maccabi Teka oder Petah Tikva und die haben das zwar verkündet, von Seiten Louisvilles scheint es dagegen aber tatsächlich durchaus noch ein paar Fragen zu geben. Und es scheint doch noch nicht alles unter Dach und Fach zu sein, weshalb jetzt die Situation irgendwie unklar ist. Und der Status ist jetzt seit ein paar Tagen ruhend. Und bisher wissen wir noch nicht so viel mehr. Außer dass, also die Meldung war halt, er ist jetzt am Flughafen, hat er diesen Schal umgelegt bekommen. Sie haben verkündet, dass er zu ihm in den Club wechselt. Dass man dann noch den medizinischen Test macht natürlich. Und dass er natürlich irgendwie auch noch den Pass braucht, den israelischen Pass, um spielberechtigt zu sein. Aber ja, scheinbar geht's von Seiten Louisvilles noch nicht so richtig voran. Allerdings muss man auch dazu sagen, Louisville ist ja durchaus erfahren, Spieler nach Europa zu schicken. Das ist ja nicht ihr erster Transfer nach Europa. Und was sie zuletzt immer schon auch versucht hatten, war, dass sie, wenn sie einen Spieler nach Europa schicken, dass er sich dann schon auch weiterentwickeln kann und dass er da, dass der Transfer das Bestmögliche für den Spieler ist. So klar, der Club will auch irgendwie immer was davon haben, aber man hat schon auch ein Wohlwollen sozusagen für den Spieler. Bringt dir ja wahrscheinlich am Ende auch nichts, wenn du deinen Spieler zwar, deinen wertvollen Spieler, muss man dazu ja auch sagen, zwar nach Europa schickst, aber er dann quasi völlig verschwindet, sich gar nicht mehr weiterentwickeln kann und am Ende du quasi der relevanteste Club in seiner Laufbahn warst, weil es danach nur noch bergab geht. Von daher hat ja Louisville da so ein gewisses Interesse, dass so ein Wechsel auch Sinn macht und hilft. Und möglicherweise sehen sie denn bei diesem Wechsel noch nicht so ganz. Wir wissen es aber nicht, weil es ist alles nur eine Gerüchtelage. Von Louisville kam, glaube ich, noch gar keine Meldung, oder?
Was ich interessant finde, sind so, wenn man so ein bisschen tiefer das Rabbit Hole runtergeht, dass immer mehr Details daran kommen, die irgendwie plötzlich Sinn ergeben. Weil die erste Frage, die mich ja erwischt hat, war, warum zur Hölle Israel? Jetzt nicht nur aufgrund der aktuellen politischen Lage, sondern weil Israel ist jetzt nicht gerade der sportliche Nabel der Welt. Denn es wären mir jetzt spontan keine größeren Namen bekannt von Spielern, die aus Israel nach Europa gewechselt wären. In der Regel waren es israelische Spieler, die dann bei Lautern zum Beispiel gewesen sind, die aber längst wieder zurückgegangen sind. Und auch aufgrund der politischen Lage gibt es jetzt nicht sonderlich viele Freunde von Israel, wo die groß wären, wo er spontan hinwechseln könnte, wenn er jetzt groß werden würde. Dann kam aber raus, A, durch erst einen Tweet und dann auch durch den Artikel, den wir gelesen haben, dass er selber auch jüdisch-israelische Wurzeln hat, was zum einen Sinn ergibt, dass er dann an Israel Interesse hat und zum anderen auch für den Club, denn in Israel dürfen es nur gewisse Mengen Ausländer im Kader sein. Das heißt, die müssen natürlich sehr genau überlegen, wen sie jetzt dazu kaufen. Wenn sie aber einen Spieler haben, den sie quasi ja aufgrund seiner Herkunft als Heimspieler zählen können, ergibt es erst recht Sinn, diesen Spieler auch unter Vertrag zu nehmen, anstatt einen random Amerikaner zu holen, der überhaupt keinen Bezug dazu hat. Und das fand ich so am faszinierendsten davon. Also erst so die Frage, warum ausgerechnet Israel zu einem Club, den noch keiner gehört hat? Und dann, aha, er hat Wurzeln daher und okay, beide Clubs oder beide sind so ein bisschen uneinig, was da eigentlich jetzt stimmt. Also hat er schon unterschrieben? Muss er noch unterschreiben? Ist er gerade noch dabei, seinen neuen Pass zu bekommen? Alles irgendwie sehr lustig und auch mal sehr spannend, so in der trostlosen Off-Season ein bisschen erheitert zu werden. Deswegen stand jetzt, wie du schon sagtest, nur eine Gerüchteküche, aber es sieht danach aus, dass Wilson Harris, der beste Torschütze von Louisville, immerhin dem Player Shield-Sieger der letzten Saison, nach Europa wechseln könnte. Zumindest Europa im Sinne von Fußballverband technisch, weil ja Israel zur UEFA gehört.
Übrigens, also mir fällt ehrlich gesagt nur ein amerikanischer Spieler ein, der eine Zeit lang in Israel gespielt hatte und denen es jetzt nicht so wahnsinnig geschadet hatte, nämlich Aaron Schönfeld, der zuvor ja unter anderem für Columbus Crew gespielt hatte. Dann ist er nach Israel gewechselt, auch er hat jüdisch-israelische Wurzeln, deswegen hat er die entsprechende Staatsbürgerschaft und konnte dort spielen. und ist danach dann wieder zurückgekehrt nach Minnesota und Austin. Mittlerweile später nicht mehr. Aber, und ich glaube auch in der Zeit, wo er in Israel spielte, war er auch noch Nationalspieler der USA. Aber ansonsten fallen mir ehrlich gesagt auch aus dem amerikanischen Umfeld jetzt keine, nicht viele Spieler ein, die man dann so auf dem Schirm hat, wenn ich ehrlich bin. Gibt bestimmt irgendwelche Amerikaner, die in Israel jetzt noch spielen, aber auf Anhieb fällt mir wirklich keiner ein.
Mir würden noch zwei Ex-USL-Spieler einfallen. Dann zwei Keeper, die aus der USL rübergewechselt sind. Der eine, ich habe den Namen vorne vergessen, hieß Cohen mit Nachnamen. Der ist, glaube ich, von Charles drüber gewechselt, war dann dort Trainer oder Spieler bei Maccabi Haifa und müsste dann zu Atlanta gewechselt sein, nach ein, zwei Jahren dort drüben. Das heißt, aber auch das waren halt dann wieder Spieler mit jüdisch-israelischen Wurzeln, die halt dann auch wieder da natürlich die Spielerlaubnis leichter bekommen haben. Deswegen, ja, genau, Josh Cohen, genau, danke. Deswegen, ich bin auch ehrlich, mich überrascht der Wechsel. Also ja, es würde Sinn ergeben aufgrund seiner Herkunft oder seinen Wurzeln zumindest. Aber halt, wenn du das Ziel hast, in Europa zu spielen, dann wüsste ich nicht zwingend, warum Israel. Aufgrund der politischen Lage, aufgrund der, nun ja, nimm es mal, Gewalt, die da gerade abgeht oder die auch seitens Israel stellenweise abgeht. Und zum anderen, du bist halt da jetzt nicht gerade im Nabel der Welt. Das heißt, weder kommst du von dorthin irgendwo groß woanders hin, wenn du jetzt nicht plötzlich 80 Tore schießt pro Saison, noch gibt es dann viele Freunde, die du machen wirst. Deswegen interessanter Karrierewechsel. Vielleicht sehen wir ihn in 2, 3 Jahren wieder zurück in der USL, aber ich wüsste spontan nicht, wo du von dort hin wechseln willst, wenn nicht wieder zurück in die USA.
Das, also, was ich übrigens auch merkwürdig an dieser ganzen Geschichte finde, ist, vielleicht wirkt das jetzt alles auch merkwürdiger, als es tatsächlich ist. Und da gibt es jetzt wirklich nur noch Kleinigkeiten zwischen den beiden Clubs zu klären. Aber wenn es da tatsächlich jetzt noch, sagen wir es mal, Unschlüssigkeiten zwischen Louisville und Maccabi gibt, dann, also größere Differenzen, sagen wir es mal so, und noch gar nicht wirklich keine festen Verträge unterschrieben wurden, dann finde ich es sehr mutig, auf der Website schon zu verkünden, so hey, der spielt jetzt ab sofort bei uns. Die Meldung ist übrigens auch schon zu Wikipedia längst übernommen. Da steht, dass er jetzt künftig dort spielen wird. Das ist dann also, weiß nicht, von irgendeiner Seite ist es dann sehr unprofessionell, habe ich so den Eindruck.
Gehe ich mit. Obwohl wir schon beim Thema Transfers sind, das wäre auch der einzige, den wir heute ansprechen. Denn es gab natürlich ein paar Transfers zwischen den Jahren. Und es wird auch weitere Transfers geben, denn die Preseason startet ja offiziell nächste Woche. Aber da es weder große Namen waren, die wir jetzt USL-Nicht-Experten groß um die Ohren hauen können, und eben jetzt der nächste Schwung mit dem quasi Beginn der Trainingslager kommen wird, haben wir euch das Thema Transfers runterbeten erspart. Aber wie üblich gilt, habt ihr vielleicht einen Transfer, den ihr nennenswert fandet aus dem USL-Kosmos, sei es innerhalb der Liga oder meinetwegen raus aus der USL nach Europa, Afrika, Asien oder in die MLS, dann lasst uns das gerne wissen. Anne und mir ist beim Durchgucken jetzt nichts wirklich aufgefallen, was wir euch hätten noch unter die Ohren hauen müssen, außer eben das mit Wilson Harris. Und ja, ich glaube, wir sind thematisch durch, oder? Gut, liebe Zuhörer, wie üblich, wir sind noch in der quasi Off-Season/Pre-Season, das heißt, wenn jetzt nichts völlig Verrücktes passiert, erwartet die nächste Folge erst in 2 oder maximal 3 Wochen. Aber sobald die Saison quasi vor dem Start steht, sind wir dann wieder auf wöchentlichem Rhythmus da und werden spätestens dann auch einen ausführlicheren Blick auf die Kader werfen. Bis dahin würde ich sagen, kommt weiterhin gut ins neue Jahr. Verfolgt gerne, was eure Lieblings-USL-Teams derzeit zu machen. Und dann hören wir uns bald wieder. Dann bei Folge 120 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Ciao.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.